Krise um Grönland. Ist Trump jetzt verrückt geworden? Droht gar die Invasion der Insel? Er hat gerade in Davos gesprochen und es gab satte Überraschungen. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und jetzt gibt's das Davos-Spezial. Denn Donald Trump hat gerade gesprochen in der Schweiz beim Weltwirtschaftsforum und wir blicken drauf. Wie reagieren die Märkte? Was ist passiert? Warum eigentlich ausgerechnet Grönland? Heute wirklich das einzige Video, was du zu Grönland-Gate, da stolper ich schon, sehen musst. Und viele fragen sich, droht jetzt noch der große Knall oder bietet sich vielleicht jetzt schon die große Chance? Wir ackern Trumps Playbook durch, wo wir gerade stehen, was die Szenarien ist, was jetzt passiert und ich sage dir natürlich auch, was ich jetzt konkret mache. Ich hoffe, ihr habt Lust. Wir sind wirklich brandfrisch draußen jetzt mit diesem Video top aktuell. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, die berühmte Algorithmus-Schelle und wir gehen sofort rein. Das Wochenende und der Start der Woche war ja wild. Die Märkte haben ordentlich nachgegeben und Trump hat gewirbelt. Erst hat er einen wilden Brief geschrieben Richtung Norwegen. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen nach dem Motto, ey, ich habe den Nobelpreis nicht bekommen, deswegen muss ich jetzt so handeln, wie ich eben handle und deswegen hole ich mir jetzt Grönland hier. Hat er auch ordentlich gezündelt und provoziert mit solchen Bildern hier, Greenland, US Territory, ja, seit 2026, hat jetzt auch noch Macron abgewatscht, dazu gleich mehr. Und denn Politiker warnen schon vor einem Trump-Angriff auf Grönland. Also es ist gerade wirklich wild. Was haben die Märkte gemacht? Der Sell America Trade war Montag, Dienstag und auch Mittwoch voll zurück. Wir haben den schlechtesten Tag gesehen seit Oktober am Dienstag und die Reaktion der Märkte klar von den Hochs zuletzt. Der DAX ordentlich im Minus, 3,5%, hier 3%. US-Aktien wurden natürlich auch abverkauft. Gold ordentlich nach oben, 6%, Silber 7-8%, Bitcoin abverkauft. Aber wir kommen ja gleich dazu. Der Wind hat sich etwas gedreht und die Anleihemärkte haben natürlich auch nachgegeben. US-Anleihen wurden abverkauft und auch der Dollar hat nachgegeben. Für alle, die sich jetzt noch Sorgen machen, es ist ja schon gefallen diese Woche, dass es weiter fallen könnte. Wenn sich Nachkaufchancen ergeben, wenn die Kurse ordentlich fallen, wenn es rappelt, dann unser E-Book. Gratis könnt ihr euch das downloaden. Ihr seid immer rational und wisst, wie ihr nachkaufen müsst, worauf ihr achten müsst. Das könnt ihr euch gratis downloaden. Link dazu unten in der Beschreibung. Und jetzt brandaktuell, was hat Trump in Davos gesagt? Er kam fast pünktlich, 14.30 Uhr, knapp wenige Minuten später, hat er Probleme beim Anflug. Hier sehen wir ihn und ich würde es mal zusammenfassen. Es war eine Machtdemonstration, aber mit ausgestreckter Hand. Das ist ganz, ganz wichtig. Was hat er gesagt? Er hat erstmal fast eine halbe Stunde eigentlich sich selbst gelobt. Die US-Wirtschaft, das war alles jetzt nicht so spannend. Lagebeschreibung und dann, ja, dann kamen die entscheidenden Momente und die entscheidenden Sätze. Dann kam das Thema Grönland und da hat man schon gemerkt, im Saal steigt die Spannung. Und was hat er gesagt? Er will Grönland, ganz klar. Wir werden die Szenarien und die Details gleich noch besprechen. Er hat gesagt, wir brauchen Grönland. Er will verhandeln und er will diesen Golden Dome bauen. Er hat auch erklärt, warum Grönland so wichtig ist für die Sicherheit und warum die USA Anspruch darauf haben. Aber dann kam der entscheidende Part. Denn er hat über die Stärke der USA fabuliert, was man alles machen könne, wenn man eben Gewalt anwenden würde. Aber dann hat er gesagt, sie wollen keine Gewalt anwenden. No force. Das war das Entscheidende und das haben die Märkte positiv interpretiert. Dann hat's hochgedreht und ich habe vorher auch gerade gekauft. Ich habe etwas aufgestockt bei Vistra, wichtig, keine Anlageberatung, und bei NewScale unter anderem. Und dann hat er noch ein paar andere Sachen gesagt, die waren auch spannend, auch Dollar und Anleihen haben positiv reagiert. Er hat dann auch noch gesagt, die Aktienmärkte können sich verdoppeln. So, ja, dass es jetzt ein bisschen gefallen ist, das war alles nur ein Kinkerlitzchen. Er hat wirklich ja große Gewinne in Aussicht gestellt.
So, aber was ist jetzt eigentlich mit dem Bitcoin? Wird Bitcoin dem Narrativ des sicheren Hafens, des digitalen Golds jetzt in so einem Krisenmoment gerecht? Wir schauen uns jetzt eine kurze, knackige Bitcoin-Analyse an und ich kann versprechen, das Szenario, was im Moment beim Bitcoin gespielt wird, das ist ein ganz anderes, als die meisten vermuten. Wenn wir hier kurz auf den Bitcoin-Chart schauen, dann sehen wir, ja, okay, seit dem Rekordhoch im Oktober letzten Jahres ging es natürlich zackig bergab, seitdem erholt sich der Kurs etwas und wir wollen jetzt mal drauf blicken, warum es ganz natürlich ist, dass der Bitcoin erstmal bei so einem Event wie jetzt der Grönland-Geschichte erstmal in die Knie geht, denn das wurde schon öfters untersucht. Schauen wir uns hier einen Chart an, wie sich die Top 5 Kryptowährungen in Blau und die Top 100 Kryptowährungen in Orange während des Beginns des Ukraine-Russland-Kriegs verhalten haben. Hier sehen wir, dass Kryptowährungen und Bitcoin erstmal nachgegeben haben, erstmal in die Knie gegangen sind, also sozusagen einen Volatilitätsschock, einen Liquiditätsschock gegeben hat. Denn das muss man leider sagen, Bitcoin ist in dem Sinne nicht das digitale Gold, auch nicht so ein sicherer Hafen wie Gold, muss man ganz kritisch sagen, auch ich als Bitcoin-Hodler, muss man sagen, warum? Erstmal sucht der Markt Liquidität und da Bitcoin rund um die Uhr, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr von überall auf der Welt handelbar ist, ein großer Unterschied zu vielen anderen Assets, ja, da wird sich hier die Liquidität erstmal geholt. Und Bitcoin ist einfach ein Risk-on-Asset. Bedeutet, wenn die Zeichen auf ja, lockeres Geld, lockere Geldpolitik, steigende Kurse, auch vielleicht beim Nasdaq, bei Tech-Aktien stehen, ja, dann hat der Bitcoin oft seine besten Zeiten, aber nicht, wenn es an der Börse wackelt. Allerdings ist das nur eine Momentaufnahme. Beim Beginn einer solchen Krise, ja, da reagieren Kryptowährungen und Bitcoin durchaus nervös, aber dann setzt die Stabilisierung und vielleicht danach sogar die Rallye ein. Denn die Geopolitik hat langfristig eher geringere Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis. Beim Bitcoin ist es wirklich das Thema Liquidität. Angst oder Gier an den Märkten und auch, was der US-Dollar macht. Und das ist nämlich sehr spannend, denn auch der US-Dollar geht aktuell in die Knie. Das haben wir übrigens auch schon nach dem Liberation Day gesehen. Und warum ist es wichtig? Bitcoin hat seine besten Phasen immer dann, wenn der US-Dollar gegenüber dem Euro, gegenüber anderen wichtigen Währungen schwächer wird. Und im Moment sprechen die Finanzmärkte dem US-Dollar einfach ihr Misstrauen aus. Und da können wir hier mal auf den Chart schauen. Der ist ganz schön in den letzten Tagen in die Knie gegangen. Das ist tatsächlich sehr bullish für Bitcoin. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass Bitcoin mittelfristig und längerfristig auf jeden Fall eine sehr gute Diversifizierung fürs Portfolio ist. Schon auch irgendwo krisenfest, aber das darf man jetzt eben nicht stundenweise, tageweise angucken, sondern über einen längeren Zeitraum. Bitcoin diversifiziert das Portfolio und Bitcoin hat da natürlich seine Stärken, aber eben nicht, wenn Unsicherheit und Angst an den Märkten da ist. Und man muss auch noch mal im Kryptosektor selbst unterscheiden. Wir haben eben auch in der Grafik gesehen, bei Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs, dass die Top 5 Kryptowährungen sich deutlich besser halten konnten als die Top 100. Also je kleiner ein Coin, desto nervöser, zittriger werden die Hände. Man kann also sagen, in solchen Krisensituationen fließt das Geld vor allem in die großen, nach Marktkapitalisierung wichtigen Coins. Und was auch Untersuchungen der Fed von New York gezeigt haben, viel Geld fließt dann vor allem auch in Stablecoins. So, jetzt würde ich nicht zwingend empfehlen, Stablecoins zu kaufen, denn der Name sagt es ja schon, Stablecoins, da ist es sehr schwierig, Gewinne zu erzielen. Deswegen würde ich schon dabei bleiben, Bitcoin, vielleicht etwas Ethereum halten, aber im Moment nicht auf diese ganz kleinen Coins gehen, denn da kann man wirklich mal schnell wieder mit Verlust rausgeschmissen werden. So, aber was ist denn jetzt schlussendlich beim Bitcoin zu tun? Wie sieht das große Ganze aus? Und dafür habe ich dir hier mal diesen spannenden Chart mitgebracht. Im Moment sind ja viele wirklich sehr skeptisch beim Bitcoin. Wir sehen hier den Bitcoin auf Wochenbasis, also jede Kerze zeigt eine Woche und wir sehen, seit langer Zeit befindet sich der Bitcoin eigentlich eher in einem Seitwärtstrend. Das wurde etwas kaschiert durch das Rekordhoch, was jetzt aber wirklich kein kräftiges Rekordhoch war. Da ist er mal kurz über diesen Seitwärtstrend hinaus ausgebrochen, seitdem wieder darunter zurückgefallen. Aber wir sehen, die aufsteigende Trendlinie, also die wurde noch nicht durchbrochen. Wir befinden uns relativ mittig in diesem seitwärts laufenden Trendkanal. Also im Moment eigentlich alles sehr unspektakulär. Es wurde nur in den Medien auch ein großes Bohai darum gemacht. Was mache ich im Moment? Ich habe zuletzt nachgekauft, weil ich sage, ja, das sieht im Moment gar nicht mal so schlecht aus. Natürlich kann Bitcoin noch mal etwas abrutschen. Aber wir haben unten jetzt als Support die 50-Tage-Linie. Wir haben die aufsteigende Trendlinie. Und was ganz wichtig ist. Schauen wir hier mal ganz unten in den Chart auf den Indikator, den MACD, ein Trendindikator. Da würde ich nicht zu viel hereininterpretieren, vor allem nicht auf kleineren Zeitebenen, aber beim Bitcoin hat sich gezeigt, auf wöchentlicher Ebene, das, was wir hier sehen, sobald die blaue Trendlinie die orange schneidet und ein grüner Balken entsteht, das war für den Bitcoin in den letzten Jahren immer eine sehr, sehr, sehr gute Kaufgelegenheit. Da hat dann die Rallye nach oben wieder eingesetzt und so etwas Ähnliches erwarte ich für die nächsten Wochen auch. Denn der US-Dollar wird schwächer, auch wenn es mehr Unsicherheiten auf der Welt gibt und Gold und Silber, die sind jetzt schon sehr, sehr gut gelaufen. Ich sage nicht, dass das da nicht noch weitergeht, aber auch wenn da mal Gewinnmitnahmen einsetzen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch vieles von diesem Geld in Bitcoin reinfließt. Und wir haben ja auch die Notenbankpolitik in den USA. Die Inflation könnte jetzt im Februar schnell runterkommen, was zeigen könnte, dass die Fed deutlich mehr die Zinsen senken kann. Das würde Risk-on-Assets wie Bitcoin, eines ist, deutlich nach oben verhelfen. Und wir sehen allgemein, wenn die Liquidität auch durch die Notenbankpolitik zurückkommt, alles das hat Bitcoin immer sehr, sehr stark geholfen.
Ihr habt ja gerade Marian Kopocz gesehen und der ein oder andere hat es wahrscheinlich auch schon bemerkt. Es gibt neben dem Mario Lochner Kanal jetzt auch den Beating Beta-Kanal und heute die Weltpremiere, unser erstes gemeinsames Video. Wir waren ja gestartet mit Bootcamp Börse, aber für den maximalen Mehrwert gibt's jetzt Beating Beta auch auf YouTube. Was heißt das jetzt für dich konkret? Unser Expertenteam liefert dir noch besseren Content, noch bessere Videos. Auf Beating Beta findest du spannende Deep Dives zum Thema Silber, Burggrabenaktien und seltenen Erden, Interviews mit den besten Experten wie Andreas Beck, Gerd Kommer und Christian Fuchs und Börseninhalte, die dir wirklich einen nationalen Vorsprung an der Börse verschafft. Und jetzt kommt was Geniales. Wir wollen was zurückgeben und jetzt kommt ein Gewinnspiel. Haltet euch fest. Ihr könnt 10 Jahresmitgliedschaften bei Beating Beta Plus gewinnen. Unsere exklusive Investmentplattform im Wert von jeweils 799 Euro. Und es ist super einfach. Ihr müsst einfach auf YouTube den beiden Kanälen folgen. Mario Lochner und Beating Beta jetzt auf YouTube. Unter diesem Video hier kommentieren mit Hashtag Beating Beta und schon seid ihr in der Verlosung. Ich drück euch die Daumen. Und Leute, jetzt kommen wir zurück zu den Märkten und eine Sache muss man sich klar machen, wenn wir uns die Entwicklungen anschauen, Gold, Silber, Rohstoffe und Co., dann spricht einiges dafür, auch Anleihen, wenn wir darauf blicken, dass dieser Debasement-Trade weitergeht und dass Anleger Alternativen suchen zu Staatsanleihen, auch zum Dollar und Co. Und da habe ich natürlich Bitcoin ganz genau im Auge und lauere auch auf Nachkaufchancen. Und ihr fragt ja immer, Mario, wo kaufst du denn Bitcoin, wenn du dann mal zuschlägst? Und das beantworte ich euch. Und zwar kaufe ich Bitcoin bei Bitpanda. Tatsächlich habe ich zum ersten Mal Bitcoin in meinem Leben im Jahr 2017 gekauft und hier seht ihr es auch damals bei Bitpanda und ich bin heute immer noch überzeugt. Ich habe viele andere Sachen auch ausprobiert, aber Bitpanda ist meine erste Wahl. Warum bei Bitpanda? Es gibt viele Gründe, aber erstens, das Vertrauen ist mir beim Investieren am wichtigsten, bei Krypto natürlich erst recht. Ich habe eine BaFin-Lizenz, ich habe ein deutschsprachiges Unternehmen, ich habe auch einen deutschsprachigen Support, der übrigens sehr, sehr gut ist, der mir schon oft weitergeholfen hat. Ich kann es euch nur empfehlen, Bitpanda schneidet auch regelmäßig, hier sehen wir es bei Vergleichsportalen, besser ab als die Konkurrenz und erfüllt natürlich die höchsten europäischen Standards in Bezug auf Regulierung und Sicherheit und das Gesamtpaket ist für mich einfach sehr überzeugend. Wenn du auch sicher in Krypto und vor allem Bitcoin investieren möchtest und in Ethereum, dann kannst du jetzt kostenlos ein Konto bei Bitpanda eröffnen. Den Link dazu über meinen Link findest du in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes.
Jetzt ist natürlich die wichtige Frage, die uns alle interessiert. Warum eigentlich Grönland? Warum wollen die USA und Trump Grönland haben? Und wir von Beating Beta sind da jetzt mal reingegangen in die Analyse und können sagen, es gibt 5 stichhaltige Gründe, warum Grönland jetzt so wichtig ist. Der erste Grund ist geografisch. Grönland liegt in einer Linie mit Island und Großbritannien. Und auf Englisch nennt man das die GIUK-Line. Wenn wir uns diese Grafik hier einmal anschauen, dann sehen wir eben, dass diese 3 Nationen eine bisschen natürliche Verteidigungslinie gegen das Eindringen beispielsweise russischer U-Boote, russischer Schiffe in den Nordatlantik bilden. Ja, und das ist eine natürliche Verteidigungslinie, die auch schon im Kalten Krieg sehr wichtig war. Diese soll natürlich keinesfalls fallen. Der zweite Punkt ist nämlich, Grönland war schon in den letzten Jahrzehnten ein sehr wichtiger Militärstützpunkt. Das kann man sich jetzt aber nicht so vorstellen, dass da sehr, sehr viele Soldaten stationiert wären oder Panzer, Flugzeuge etc. Nein, Grönland ist hier vor allem in der Raketenabwehr sozusagen als Vorort für die USA und auch für Europa sehr, sehr wichtig. So sagte Trump ja auch mit seinem Golden Dome, also der Raketenabwehr für die USA, dass Grönland hier einfach sehr, sehr wichtig ist. Das betonte er zuletzt immer wieder. Und deswegen darf Grönland auf keinen Fall an Russland oder China fallen, wo ja in der Vergangenheit immer mehr Schiffe auch dieser Nationen aufgetaucht sind. Grönland besitzt hier einfach für die Raketenabwehr eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und diese beiden Punkte werden werden jetzt nochmal wichtiger in Punkt 3. Wenn wir uns hier nämlich diese Karte anschauen, dann sehen wir die sehr wichtigen Unterseekabel, die wirtschaftlich, strategisch, natürlich auch für den Informationsaustausch unerlässlich sind. Und hier gehen natürlich sehr, sehr, sehr viele Kabel von den USA nach Europa und umgekehrt. Und hier sehen wir auch wieder sehr gut diese GIUK-Line, die wir bei Punkt 1 hatten. Diese ist unglaublich wichtig, dass eben keine russischen Störaktionen im Nordatlantik möglich sind. Das ist sehr wichtig für unser modernes Leben, für das Überleben von uns. Und deswegen besitzt Grönland eine sehr wichtige geostrategische Rolle. Jetzt stellt man sich natürlich manchmal die Frage, ja, aber Grönland ist ja schon weit weg von Russland, auch von China. Was wird denn da immer für ein Gewese drum gemacht? Ja, da täuschen aber unsere Karten, die wir uns oft anschauen. Blicken wir nämlich mal von oben auf den Globus, wenn man so will. Ja, das ist auch eine Karte, aber wir blicken jetzt von oben, von der Arktis aus, auf den Globus und da sehen wir auf einmal, oha, Russland ist ja über diesen Weg viel, viel näher an Nordamerika dran als gedacht. Und wir sehen hier eben auch, Grönland ragt sozusagen in diese Mitte, in diesen Raum zwischen Nordamerika und Russland herein. Und deswegen haben die USA so ein großes Interesse an dieser ja doch eher mit Eis bedeckten Insel. Aber wie wir das hier sehen, wenn der Arktische Ozean immer freier wird, das passiert durch den Klimawandel auch, dass immer öfter Schiffe da auch durchfahren können, dann ist die Distanz zwischen Russland und den USA deutlich geringer als viele denken und auch deswegen bedrohen die Russen unter Umständen Grönland und auch deswegen sagen die USA, wir brauchen dieses Territorium, um uns selbst verteidigen zu können. Und schlussendlich führt das natürlich zu Punkt 5, was ja auch klar ist und oft in den Nachrichten besprochen wurde. Grönland ist sehr reich an Rohstoffen und vor allem an seltenen Erden. Und wir sehen das ja, Trump hat da für die US-Wirtschaft ein sehr, sehr großes Interesse an diesen besonderen seltenen Erden. Wir zeigen hier an dieser Stelle mal kurz, ja, wie sieht denn das eigentlich aus? Natürlich relativ langweilig wie ein Metall, was auch sonst verarbeitet wird. Man kann es sich vielleicht so ein bisschen ähnlich, ja, wie Kupfer oder so vorstellen. Aber seltene Erden sind tatsächlich gar nicht selten, sind aber sehr, sehr schwer wirtschaftlich nutzbar zu machen, weil sie mit anderen Elementen in der Erdkruste vorkommen. Und tatsächlich sind seltene Erden viel, viel, viel häufiger als zum Beispiel Gold oder Silber in der Erdkruste vorhanden. Nur es ist eben so schwer, sie nutzbar zu machen. Wir sehen in dieser Grafik, dass in China einfach die allermeisten seltenen Erden vorkommen sind. Danach folgt Brasilien, Indien, Australien, dann noch Russland, Vietnam, USA und dann kommt zwar erst Grönland, aber wir sehen, in der westlichen Welt sind eigentlich relativ wenige dieser Vorkommen vorhanden. Das macht Grönland umso wichtiger. Und was sehr, sehr wichtig ist, in China werden über 90% der seltenen Erden gewonnen. Die verfügen über diese Aufbereitungsanlagen. Es ist auch oft eine Umweltsauerei, was in unserer westlichen Welt weniger gerne gesehen wird. Und wegen diesen seltenen Erden, die für viele Schlüsseltechnologien der modernen Welt notwendig sind, besitzt das einfach ja einen sehr großen Faktor. Das soll keinesfalls diese Vorkommen an China oder Russland fallen. Auch deswegen haben die USA da ein sehr, sehr großes Interesse dran. Denn wenn wir uns diese Karte von Grönland einmal anschauen, dann sehen wir, nicht nur seltene Erden sind hier viel vorhanden, sondern auch Gold, Kupfer, Graphit, viele wichtige Metalle, die wir in der modernen Welt einfach brauchen. Bislang waren die unter einer dicken Eisschicht mehr oder minder versteckt. Doch indem diese Eisschicht jetzt im Begriff ist, mehr zu schmelzen, indem es mehr moderne Verfahren gibt, um daran zu kommen, da wird das natürlich immer interessanter. Und natürlich wollen die USA und die westliche Welt sich hier deutlich unabhängiger von China machen. Und deswegen besitzt Grönland ja eine so wichtige geopolitische, sozusagen kriegsstrategische, aber auch rohstoffstrategisch wichtige Position. Und deswegen ist diese Insel so interessant.
Und jetzt schauen wir uns doch Donalds Playbook mal ganz genau an. Wie agiert er? Wie geht er vor? Und erkennt man da ein Muster? Vor allem, wie könnte es dieses Mal weitergehen? sein Playbook und Szenarien. Ihr kennt ja vielleicht dieses Buch hier, seinen Bestseller, der ist schon sehr alt, Trump, The Art of the Deal. Und da schauen wir doch mal rein und versuchen, das Ganze zu dekodieren. Und zwar gibt es 8 Phasen. Beginnen wir mit Phase 1, die kryptische Drohung. Die kommt typischerweise freitags. Was macht Trump? Er äußert eine vage Drohung über Zölle, erzeugt damit natürlich Unsicherheit. Dieses Mal, ich werde möglicherweise Zölle gegen Länder verhängen, wenn sie bei Grönland nicht mitspielen, denn wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit. Das könnte ich also tun. Phase 2, die formelle Ankündigung. Nur kurze Zeit später wird es dann konkret. Zum Beispiel 100% auf China-Importe oder gestaffelte Zölle auf EU-Staaten. Das folgt dann eben meistens direkt am Wochenende und kurz nach der ersten Drohung. In welchem Stil macht er das? Es gibt natürlich ganz klare Muster. America first, immer wieder nationalistische Rhetorik. Zum Beispiel beim China-Post hat er sich inszeniert als der vorausschauende Anführer. Sehr gerne natürlich auch alternativlos das Ganze. Sehr gerne das Narrativ der Ausbeutung. China wird als Aggressor dargestellt und jetzt auch bei Grönland natürlich ja, USA als großzügiges Opfer. Dann natürlich sehr gerne derselbe Stil, auch wie er schreibt. Sehr gerne in groß. Hier sehen wir mal 2 klassische Beispiele. Until now, peace in the Middle East oder acquire Golden Dome, world peace beim Grönland Post. Und natürlich auch immer gerne Bedrohungsszenarien, ob jetzt von China oder dann natürlich auch bei Grönland. Die politischen Aspekte haben wir gerade besprochen. Er natürlich dann oder auch die USA als der Retter. Dann Phase 3, Marktreaktion und Widerstand der Gegenseite. Partner oder Rivalen reagieren mit Unverständnis und drohen natürlich Gegenmaßnahmen an, ob das jetzt China ist oder jetzt natürlich auch eine gemeinsame Erklärung der EU-Staaten. Macron hat ja auch gefordert, dass die EU ihre mächtigste Handelswaffe gegen die USA einsetzen soll und es sind ja auch schon Gegenmaßnahmen geplant im Wert von bis zu 93 Milliarden Euro und die Börsen starten dann, wie auch diese Woche klassischerweise, schwach und geben nach. Dann die Phase 4, Nachlegen und Eskalation. Trump legt dann gerne nochmal nach, erhöht den Druck, kombiniert das auch gerne wie in diesem Brief, den er an Norwegen geschickt hat, mit persönlichen Kränkungen, verbindet das dann damit, ah ja, ich habe den Nobelpreis nicht bekommen, deswegen muss ich jetzt das und das machen und er bekräftigt dann, dass die Zölle zu 100% kommen werden. Phase 5, der Good Cop und der Hoffnungsschimmer. Trump provoziert weiter wie hier mit diesem Bild, da wurde die US-Flagge hier rein gefotoshoppt in dieses Treffen mit von der Leyen, Meloni und Co. Auf der anderen Seite gibt es dann den Good Cop wie Herrn Bessent, der macht das gerne, der gesagt hat, lehnen Sie sich zurück, atmen Sie tief durch und lassen Sie die Dinge ihren Lauf nehmen. Ich bin zuversichtlich, dass die Staats- und Regierungschefs nicht eskalieren werden und dass sich dies auf eine Weise entwickeln wird, die an einem sehr guten Punkt endet. Trump hat ja auch schon deeskaliert, hat von sehr guten Gesprächen berichtet mit Herrn Rutte und auch dann schon mal ein bisschen Hoffnung gemacht für das Treffen in Davos. Dann kommt typischerweise Phase 6, Stabilisierung der Märkte. Wir haben das Mittwochmorgen schon etwas gesehen, dann ist aber trotzdem noch zu viel Unsicherheit drin, vor allem vor der Rede in Davos. Aber typischerweise gibt es dann eben eine Stabilisierung und eben eine Wende. Dann folgt Phase 7, parallel laufende Verhandlungen und das ist dann, wenn Hoffnung reinkommt, wenn es immer hoffnungsvoller wird, das Narrativ und wenn dann die Kurse steigen, man könnte auch sagen, wenn der Taco-Trade dann ja volle Fahrt aufnimmt und ja, Trump hat auch schon ein bisschen Hoffnung gemacht vor Davos. Er hat gesagt, ich glaube, dass wir eine Lösung ausarbeiten werden, mit der die NATO sehr zufrieden sein wird und mit der wir sehr zufrieden sein werden. Und dann Phase 8, das kennt ihr schon, Deadline und Deal. Kurz vor Ablauf der gesetzten Frist, zum Beispiel jetzt am 1. Februar, nimmt dann der Kugelhagel, wollte ich schon sagen, das Rauschen im Blätterwald ab und ein Deal wird verkündet oder es wird eben gerne auch aufgeschoben. Jetzt die Frage, was ist dieses Mal anders? Es ist schon ein bisschen anders. Es geht viel schneller. Die Zeitdimension, die Zeitachsen, die laufen ein bisschen paralleler ab. Bei der China-Ankündigung zum Beispiel am 11. Oktober, 10. 11. Oktober, da war das geplante Treffen dann erst Ende Oktober, da war mehr Zeit. Jetzt Grönland 17. Januar, Davos 21. Januar. Das ist schon ein bisschen enger. Deswegen ja, ist das alles ein bisschen paralleler. Es geht schneller, aber grundsätzlich hat sich jetzt an diesem Playbook bisher noch nicht groß was geändert. Und was natürlich auch beachtenswert ist, die öffentlichen Attacken gegen die Gegenpartei, also Europa, jetzt zum Beispiel Macron hier, er hat ja auch die Chats oder die Nachrichten veröffentlicht, das ist schon auch schärfer als sonst, also vielleicht hat Trump vor China ein bisschen mehr Respekt als vor Europa. Und jetzt kommen wir zu unseren 3 konkreten Szenarien. Szenario 1, dem geben wir 70% Wahrscheinlichkeit, das ist unser Basisszenario und zwar, dass Trump Grönland bekommt, aber eben nicht jetzt dass er es annektiert, sondern dass er eben Zugriff bekommt und dass er es als Erfolg verkaufen kann. Warum? Die Wertschöpfung wird bis heute stark von China dominiert. Das haben wir vorher gerade gesehen bei seltenen Erden. Und da will Trump natürlich ganz klar sein politisches Ziel durchsetzen. Weniger Abhängigkeit von China, mehr Kontrolle über die kritischen Vorprodukte, mehr industrielle Wertschöpfung in den USA. Dafür muss Grönland jetzt aber nicht amerikanisch werden. Es reicht, wenn sich die USA einfach Zugang sichern, wirtschaftlich, politisch, technologisch. Und das ist sicherlich etwas, was dann am Ende irgendwie dabei rauskommen wird. Und das wurde in gewisser Weise auch schon vorbereitet. Manche überrascht das jetzt vielleicht, aber 2019 startete schon die Zusammenarbeit zwischen den USA und Grönland im Rohstoffbereich. 2020 folgte dann die Rückkehr der USA nach Nuuk mit einem eigenen Konsulat. Und dann gibt es da noch das seltene Erdenprojekt Tan Breeze. Das ist sehr spannend in Südgrönland. Und zwar hat die börsennotierte Gesellschaft Critical Metals dabei die Kontrolle oder ist dabei die Kontrolle über Tan Breeze zu übernehmen und das Projekt wirtschaftlich zu entwickeln. Und damit ist das Unternehmen eine Art Brücke zwischen Grönland und dem US-Markt. Ganz spannend, ein Gamechanger, kommt auf der US-Seite der Lieferkette. Und zwar Critical Metals meldete ein langfristiges Lieferabkommen über 10 Jahre mit Ucor. Und Ucor baut bzw. skaliert eine Trenn- und Verarbeitungsanlage in Louisiana. Zielstart ab 2026. Und dann noch das Thema Golden Dome. Da ist ja auch ein weicher Deal mit Dänemark möglich. Das wäre auch kein Neustart, sondern eine Erweiterung eines alten Rahmens. Seit dem US-Dänemark-Abkommen zur Verteidigung Grönlands von 1951 dürfen die USA in Grönland nämlich Verteidigungsanlagen betreiben. Szenario 2, Eskalation von außen, dem geben wir 25%. Bei Trump machen wir uns da gerade gar nicht so die großen Sorgen, dass er der Auslöser ist, sondern Option 1, die EU geht dieses Mal forscher vor. Jetzt gab es da ja auch schon einige Äußerungen und hier seht ihr es, die europäischen Länder halten fast 40% der US-Staatsanleihen, da könnte man massiven Druck machen, aber es gibt so starke Abhängigkeiten. Zum Beispiel 2025 lieferten die USA nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums 92% des an deutschen Terminals angelandeten LNG-Gas. Also ihr seht schon, da würde man sich gegenseitig nur fertig machen und die Abhängigkeiten sind so groß. Wir glauben nicht daran. Option 2, gefährliche Eskalation von außen, und zwar durch den Supreme Court. Es gibt ja die Möglichkeit, dass die Trumps Zölle entweder komplett für nichtig, nicht haltbar erklären oder zum Teil, das kann natürlich auch so ein Mischmasch-Urteil geben, die Wahrscheinlichkeit bei Polymarket aktuell bei 70%, dass die Zölle nicht einfach so bestehen bleiben, und das könnte Trump dann natürlich wiederum zum Eskalieren bringen, dass er dann noch härter zurückschlagen will und mit neuen Instrumenten, das könnte natürlich richtig Unsicherheit an den Märkten zurückbringen. Und dann Szenario 3, bleiben noch 5% Wahrscheinlichkeit über. Trump eskaliert von alleine. Dass er was macht, das ist natürlich vielleicht schon wahrscheinlicher, aber dass er so eskaliert, dass wir einen neuen Liberation Day sehen, die Märkte lernen ja dazu, halten wir für unwahrscheinlich. Denn es müsste ja was Neues kommen. Einfach zu sagen, naja gut, jetzt gibt's nochmal hier 200% auf Champagner oder Wein, das wird keinen Crash auslösen. Es müsste schon was ganz Neues kommen und das sehen wir gerade unwahrscheinlich. Zudem haben wir starke Korrektive mit den Anleihemärkten, wir haben die Midterm-Wahlen, wir haben starke gegenseitige Abhängigkeiten. Also Trump müsste was ganz, ganz Verrücktes machen, kann passieren, aber eher unwahrscheinlich. Es ist noch eine Menge Unsicherheit drin, Leute. Es kann natürlich sein, dass es jetzt noch knallt in kleinem Umfang. Ich glaube nicht an den großen Crash. Ich glaube überhaupt nicht an einen Liberation Day 2.0. Und wenn es fallen sollte, noch kräftig, vielleicht insgesamt auf -10% vom letzten Hoch, dann wäre das aus meiner Sicht eine riesen Nachkaufchance. Sollte es noch mehr fallen, gerne. Ich glaube es nicht, aber ich hoffe es fast, denn dann würde ich keine Anlageberatung wirklich ganz, ganz dick nachkaufen. Wie kaufen Profis nach? Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, unser erstes Call-Up-Video. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, gerne beiden Kanälen folgen, dieses Video kommentieren, dann seid ihr dabei bei der Verlosung. Und wie Profis nachkaufen? Du kannst dir unseren Guide SOS die Kurse fallen, ja, so kaufen Profis nach, hier kostenlos runterladen. Und hier kannst du dir nochmal das letzte Video vom Montag anschauen.